Tech und Trara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.
Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und das ist ein Netzpiloten-Podcast, in dem wir uns einmal die Woche mit ganz verschiedenen ExpertInnen unterhalten und versuchen, deren ExpertInnen-Gebiet zu verstehen und gleichzeitig zu verstehen, wie sich Technologien darin eigentlich auswirken. Deswegen heißt er ja auch Tech und Trara. Und diese Woche habe ich mich mit zwei sehr, sehr sympathischen und sehr kompetenten Frauen unterhalten, nämlich Jacqueline Althaller und Barbara Wankerl. Jacqueline Althaller ist Gründerin und Geschäftsführerin von Althaller Communications. Das ist eine Gesellschaft für Markenkommunikation. Für Marktkommunikation wollte ich sagen, die eben in diesem B2B-Bereich sehr aktiv sind. Und Barbara Wankerl ist die Pressesprecherin für das Max-Planck-Institut für Physik. Und Jacqueline hat ein Buch geschrieben, das heißt Aufbruch in die digitale Dimension. Und darin schreibt sie über die Veränderungen von Social Media im Bereich B2B über die letzten 10 Jahre. Und in diesem Buch sind eben auch so ein paar konkrete, Achtung, Marketingwort, Use Cases drin. Und Barbara hat einen davon verfasst, und zwar darüber, wie das Max-Planck-Institut für Physik für sich Social Media nutzt. Und das war eben sehr spannend, weil man im ersten Moment denkt, warum sollte denn eine Forschungseinrichtung eigentlich Social Media im B2B-Bereich benutzen? Wofür? Was hat das für ein Ziel? Und wir haben sozusagen so ein bisschen an diesem konkreten Beispiel zu dritt darüber gesprochen, wie nutzt man Social Media im B2B-Bereich? Was ist wichtig? Worauf kommt es an? Welche Gedanken sollte man sich machen? Was bedeutet Zielsetzung? Wie definiert man eigentlich Erfolg? Und das eben aber nicht in so einem typischen Marketing-Schnack, sondern halt ganz locker und ich glaube sehr sympathisch, und es hat einfach Spaß gemacht, das Gespräch. Im Übrigen, kleiner Spoiler, das Max-Planck-Institut für Physik braucht einfach Nachwuchs. Die brauchen natürlich auch einfach zukünftige ForscherInnen und DoktorandInnen, die da eben weiter an Physik und Teilchenphysik forschen. Ja, genau, das ist das, was in dieser Folge passiert ist. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Hört euch die Folge auf jeden Fall an. Und bevor ich euch jetzt in die Folge entlasse, nochmal ganz, ganz, ganz kurz ein bisschen Eigenwerbung. Und zwar für einen ganz konkreten Artikel, nämlich die besten Office-Laptops in jeder Preisklasse. Wir haben eine Reihe von diesen ganzen Laptop-Kaufberatungen und die kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr irgendwie auf der Suche nach einem Laptop seid. In diesem Fall geht es, passend zur Podcast-Folge, so ein bisschen um Office-Laptops. Wir haben versucht, euch einen Überblick zu geben darüber, was ist eigentlich, was muss so ein Laptop generell können, was für Ansprüche muss der erfüllen, dass ihr selber die Möglichkeit habt, das auch zukünftig zu bewerten. Und dann geben wir euch eine kurze Übersicht in den verschiedenen Preisklassen über 2000 Euro, über 1000 Euro und unter 1000 Euro über eben ganz verschiedene Geräte, was die können und für wen die vielleicht geeignet sein könnten. So, Werbung Ende, viel Spaß mit der Folge, bis gleich. Alles klar, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Barbara Wankerl und Jacqueline Althaller. Erstmal schön, dass ihr da seid.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ja, wir freuen uns.
Ja, sehr, ich freue mich auch. Man kann ja auch transparent sein und den HörerInnen sagen, wir haben uns auch schon mal in dieser Konstellation zusammengesetzt und dann hat leider mein Internet alle, ich würde sagen, es war dann so im 4-5-Minuten-Takt komplett Disconnect gehabt und das heißt, wir mussten den Termin verschieben und jetzt sind wir, glaube ich, alle froh, dass es jetzt endlich klappt. Denn wir sprechen heute über das Thema Social Media und nicht nur über das Thema Social Media, sondern über das Thema Social Media im B2B-Bereich, wie es sich verändert hat. Hintergrund ist der, dass Jacqueline ein Buch rausgebracht hat, das heißt Aufbruch in die digitale Dimension. Und da geht es eben darum, wie sich diese B2B-Nutzung von Social Media in den letzten, ich glaube, es waren 10 Jahren verändert hat, was sich da für Entwicklungen getan haben. Und da drin werden eben auch ganz viele Cases vorgestellt von verschiedenen Firmen, Institutionen und ExpertInnen. Und eine dieser ExpertInnen ist Barbara, die nämlich, jetzt lass mich kurz, dass ich das jetzt falsch sage, mit den englischen Berufsbezeichnungen, PA und Media Officer beim Max-Planck-Institut ist.
Genau.
Genau, sehr gut.
Beim Max-Planck-Institut für Physik, genau. Das ist, glaube ich, noch wichtig zu erwähnen, nachdem es 86 verschiedene Max-Planck-Institute gibt.
Ja, stimmt. Also okay, beim Max-Planck-Institut für Physik, genau, muss man schon korrekt sein. Und das fand ich eben ganz spannend, das hat mich so ein bisschen angesprochen, weil ich das ganz interessant fand, das Thema Wissenschaft und Social Media. Und man da ganz schön darüber reden kann, glaube ich, wie man Social Media halt noch benutzen kann. Neben dem, was wir vielleicht alle in unserem alltäglichen Leben tun, dass wir halt viel zu viele Stunden vor Instagram, Facebook, TikTok rumhängen, sondern eben dieses Thema Strategien, was will ich eigentlich, warum mache ich das eigentlich, was ist meine Motivation, was für Ressourcen habe ich und so weiter und so fort. Und das fand ich eben an diesem Wissenschaftsbeispiel ganz schön, weil ich mich einfach für solche Themen auch interessiere, das, da bin ich ehrlich, und weil wir uns ja auch als Netzpiloten für derartige Themen interessieren. Und Genau, ich weiß gar nicht, ich würde einfach mal damit starten, dass, Jacqueline, dass ich dich mal fragen würde, wie es eigentlich zu diesem Buch gekommen ist, bevor wir jetzt so richtig ins Thema einstarten. Ist vielleicht ganz spannend, das einmal so nachvollziehen zu können.
Ja, die Frage beantworte ich sehr gerne, muss da nur einen kleinen Schlenk machen. Mhm. Und zwar bin ich im wirklichen Leben weniger Buchautorin, sondern leite eine B2B-Agentur, Kommunikationsagentur. Und es ist ungefähr 10 Jahre her, dass meine Kunden mich gefragt haben, wie sollen sie denn eigentlich mit dem Thema umgehen, das damals relativ neu war für B2B-Unternehmen, und das war geprägt von Ängsten, zeitlichen Ressourcen und so weiter. Und dann haben wir gedacht, am besten ist, wir schließen mal alle zusammen, auch deren assoziierten Unternehmen, Partnerunternehmen, und gucken mal, ziehen wir Status quo, wie geht's denn den anderen, um überhaupt einen Überblick und Orientierung schaffen zu können. Und in der ersten Sitzung haben wir dann gleich mal alle Fragen gesammelt, die die Kommunikationschef damals auf dem Herzen hatten, und haben uns dann überlegt, ach, das wäre doch interessant, wenn wir nicht nur versuchen, die aus der eigenen Kraft heraus zu beantworten, sondern auch mal einen Lackmustest zu machen und einfach mal eine kleine Umfrage zu starten. Das haben wir dann zusammen mit der LMU gemacht, haben dem Ganzen auch einen wissenschaftlichen Aspekt verliehen. Und seitdem führen wir diese Umfrage durch. Und letztes Jahr haben wir dann festgestellt, hoi, jetzt ist mittlerweile die einzige Langzeitstudie zu dem Thema entstanden. Es gibt aber weiter Orientierungsbedarf, und da das technologisch getrieben ist, auch mit rechtlichen Rahmenbedingungen natürlich zusammenhängt, die sich verändern, haben wir gedacht, okay, wenn wir jetzt einen Rückblick machen können auf die Entwicklung der letzten 10 Jahre, dann ist es doch spannend, wenn wir dazu auch Mitglieder aus dem Arbeitskreis einladen und die das veranschaulichen, was wir in der Studie erheben, indem sie über ihre eigenen Unternehmen sprechen. Und daraus sind eben ist dieses Buch entstanden mit den Cases.
Ja. Ja, super spannend. Also ich auch krass, dass es ja wirklich so die einzige Langzeitstudie zu dem Thema ist. Und das leitet mich dann eigentlich auch schon direkt, weil du ja gerade schon gesagt hast, die Cases, die Leute oder aus den Unternehmen zu fragen, und wie wir schon gesagt haben, Barbara ist eine dieser Personen. Und dann wäre meine Frage an dich, wieso macht denn das Max-Planck-Institut eigentlich Social Media, und also warum, was nützt das der Forschung? Wie seid ihr dazu gekommen? Vielleicht kannst du das einmal so grob umreißen.
Ja, sehr gern. Also eigentlich müsste man die Frage stellen, warum haben wir es so lange nicht gemacht? Also wir haben uns sehr viel Zeit gelassen mit dem Thema, weil wir wussten, dass wir eine sehr gute Präsenz brauchen. Wir brauchen auch die entsprechenden Ressourcen. Wir müssen gucken, dass wir Content generieren und auch einen langen Atem haben sollten. Also nicht sozusagen eine Eintagsfliege ins Netz setzen, sondern dass wir wirklich möglichst lange und auch professionell mit diesem Thema umgehen. Jetzt muss man wissen, dass in der Wissenschaft die Personaldecke im PR-Bereich meistens sehr, sehr dünn ist. Wir sind ja öffentlich finanziert. Da hat man jetzt nicht Großgelder, um jetzt PR-Stellen mit mehreren Personen auszustaffieren. Das heißt, wir haben uns sehr lange Zeit gegeben, um eine Strategie zu überlegen, auch um einen Workshop zu machen, um wirklich erstens uns professionell aufzustellen, unsere eigenen Ziele und auch Strategien zu hinterfragen und auch möglichst viele Leute im Institut mit an Bord zu holen. So sind wir gestartet allmählich, und unsere Strategie kann man eigentlich recht kurz zusammenfassen. Es ist, wir wollen im internationalen Wissenschaftsmarkt, natürlich speziell in unserem Bereich Teilchenphysik, Sichtbarkeit haben, und wir wollen interessant sein, vor allem für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ganz am Anfang ihrer Karriere stehen. Wir haben ein großes Doktorandenprogramm, das heißt, wir brauchen sozusagen auch die Pipeline, eine gut gefüllte Pipeline an Nachwuchs, der dann zu uns kommt und bei uns forscht. Und so ein zweiter Punkt ist, dass wir, das ist ganz traditionell in technisch orientierten oder naturwissenschaftlich orientierten Forschungsgebieten, wir haben einen eklatanten Frauenmangel. Also wir bewegen uns da bei ungefähr 20%. Krass. Und das ist auch ein Ziel tatsächlich von Anfang an gewesen, über ein soziales Medium auch die Möglichkeit zu haben, direkt mit den Zielgruppen Kontakt aufzunehmen und auch vielleicht so eine persönliche Seite in der Wissenschaft zu zeigen.
Ja, das heißt, euer Ziel ist es also zusammengefasst, es geht darum, junge Leute für dieses Thema Teilchenphysik und auch konkret euer Doktorandenprogramm zu begeistern. Richtet sich das dann an Leute, die, sag ich mal, schon diese Laufbahn eingeschlagen haben, also die vielleicht schon im Physikstudium sind? Oder geht es auch wirklich darum, irgendwie auch Kinder schon mal für das Thema zu sensibilisieren und zu begeistern?
Das geht's auf jeden Fall, aber dafür nutzen wir andere Kanäle. Mhm. Also wir haben jetzt speziell für diese Zielsetzung haben wir uns für LinkedIn entschieden. Aus dem Grund, weil da die Leute sind und auch die Forschungseinrichtungen sind, an die wir uns adressieren. Also wir haben sozusagen hier so, der Bayer würde sagen, Agmare Wiesen. Also wir haben hier ein sehr schön bestelltes Feld, das wir beackern können. Für die Ansprache anderer Zielgruppen, Schülerinnen, Schüler, junge Studierende oder vielleicht Leute, die so in der Entscheidung stehen, was soll ich eigentlich studieren, bedienen wir uns aktuell noch nicht digitaler Kanäle. Das heißt, wir setzen hier sehr viel auf Veranstaltungen. Jetzt in Corona-Zeiten natürlich auch digital.
Ja.
Und das ist sozusagen der Kanal, den wir aktuell nutzen, würden aber gerne tatsächlich auch andere soziale Medien nutzen, wenn wir die Ressourcen dafür ein bisschen ausbauen können.
Das ist ja, also das ist ja auch dieses Thema Ressourcen ist ja jetzt schon mal so ein ganz, ganz wichtiges dabei, weil das werden ja auch, also das wirst du ja, Jacqueline, dann auch kennen aus den Sorgen, sag ich mal, die deine Kunden haben, dass das ja oft ein großes Problem ist. Also ich meine, zum Beispiel, also selbst bei uns als Redaktion muss man ja auch immer gucken, wie kriegt man das alles hin? Also ich meine, man hat dann irgendwie vielleicht seine 5, 6 Kanäle, die müssen alle bespielt werden. Und wenn das aber gar nicht das Kerngeschäft ist von einem Unternehmen oder von einem Institut, was würdest du, Jacqueline, Leuten oder Firmen sagen, die sagen, ja, wir wollen da irgendwie stattfinden, aber wir wissen gar nicht, wie wir das machen. Wir haben jetzt vielleicht gar keine extra Person dafür. Sollen wir das machen? Ist das für uns eigentlich gut? Brauchen wir das? Und wenn ja, wie kriegen wir das denn hin? Weil, also wer soll das machen? Wie gehst du da so vor?
Naja, jetzt, auch wenn es jetzt so ein bisschen anwaltlich klingt, meine Antwort lautet schon, das hängt davon ab, von Fall zu Fall. Das kann man nicht so in Bausch und Bogen beantworten. Also wir hatten auch Mitglieder im Arbeitskreis, die dann gesagt haben, wenn man das sich vergegenwärtigt, welcher Aufwand das ist und wie man am besten vorgeht, dann bin ich eigentlich draußen. Ich muss mich da verabschieden, weil Kommunikation dient ja dem Beziehungsaufbau. Im privaten wie im beruflichen Leben. Und das weiß jeder von uns, ein Kontakt, den ich nicht pflege, der ist dann irgendwann, hat er sich verlaufen. Und genauso ist es auch, ich kommuniziere ja, so wie Barbara auch gerade gesagt hat, aufgrund von strategischen Zielen, die dem Ganzen hinterlegt sind. Und die sollen im besten Fall auch messbar sein. Das heißt, idealerweise überlegt man sich einen Rhythmus, wie oft kann ich kommunizieren, welche Inhalte brauche ich, um meine Stakeholder, die ganz verschieden natürlich sind, anzusprechen. Und dann ergibt sich eine Frequenz, in der ich poste. Und natürlich kann man das nach einer Minimax-Regel machen, dass man sagt, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Mhm. Aber das sollte man in jedem Fall einhalten, weil natürlich dann auch so ein, wie im Printbereich, sagt man, eine Leserblattbindung entsteht. Und wenn das durchbrochen wird und das zu selten erscheint, dann findet man auch nicht statt.
Würdet ihr denn sagen, dass so eine mittelmäßig gepflegte Präsenz, also ich denke da jetzt, weißt du, irgendwie an irgendeinen Dienstleister, so mittelgroßes Unternehmen, die haben so eine Facebook-Seite mal angelegt, posten da auch mal hier und da was. Schadet das eher, wenn man das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt? Oder ist es da, hat es dann trotzdem vielleicht noch einen positiven Effekt? Oder ist es einfach so, dass man sagt, naja, du steckst da jetzt halt immer wieder Arbeit rein, aber so bringt es einfach gar nichts?
Naja, es ist so, es wird keiner hingehen und sagen, Moment mal, letzten Dienstag habe ich doch von denen das gelesen. Es ist wieder Dienstag. Gibt's heute wieder Content von denen? Ja. Insofern ist das vielleicht ein bisschen akademisch. Nichtsdestotrotz, wenn es nicht überzeugend gepflegt ist, zahlt es natürlich auch nicht auf meinen Markenkern ein und auf meine Professionalität.
Ja. Ja.
Und insofern müsste man wirklich sehr genau überlegen, wie man solche Gaps überwindet, wenn es mal eng wird mit den eigenen Ressourcen.
Ja.
Aber es ist tatsächlich so, wenn man auf unsere Studie schaut, die größten Herausforderungen in der Umsetzung sind tatsächlich nach wie vor die Ressourcen, die genannt werden, wobei das abnimmt. Also es war vor 10 Jahren ganz anders, da waren es ganz stark die Ressourcen. Mittlerweile ist es im Prinzip verstanden, dass wenn ich nicht auf Social Media bin, dann finde ich nicht statt. Gerade bei dem Recruiting-Thema, das Barbara genannt hat. Ja, ich kann das nicht machen, wenn mein Content 2 Jahre alt ist. Dann ist es nicht ein attraktiver Arbeitgeber.
Mhm. Ja. Ich erlebe in dem Zusammenhang was recht Spannendes. Also wir haben zwar ein Facebook-Profil, also nur um die Seite gekapert zu haben und vor Fremdnutzung zu schützen. Aber da tut sich eine ganze Menge tatsächlich. Also ohne irgendwelches Zutun, das sprich Posten von Content, haben wir da eine große Anzahl Follower. Also das ist ein nicht gepflegter Account. Und ich hoffe, dereinst, oder wenn wir uns entscheiden, auf Facebook mitzumachen, dass wir auf dieser Basis gut aufsetzen können.
Ja.
Das ist so jetzt die Erfahrung aus unserem Umfeld. Aber ich teile natürlich Jacquelines Ansicht. Also mit halber Kraft sollte man es nicht tun. Und man sollte sich wirklich im Klaren sein, dass man regelmäßig auch Inhalte generieren kann, die man dann auch öffentlich macht, ja.
Ja, also ich erlebe das auch. Ich meine, ich habe ja auch beruflich damit zu tun, beschäftige mich mit solchen Dingen, und dann spricht man ja auch immer mal wieder mit Leuten, die eben nicht beruflich damit zu tun haben. Und für die ist das dann so, naja, also wie schwer kann das sein? Ich poste da halt was, und eben diese Denke zu entwickeln, dass man sich ja immer fragen soll, warum mache ich das eigentlich? Was für einen Sinn hat das Ganze? Und erreiche ich mein Ziel damit? Also dieses strategische Denken, das ist ja ein ganz, ganz großer Faktor. Das unterschätzen, glaube ich, viele auch einfach. Mhm. Also dass man eben nicht nur einfach Sachen postet und dann, ach guck mal hier, das war irgendwie cool, oder das war irgendwie niedliche Aktion, sondern dass da irgendwie eine Strategie hintersteht. Habt ihr manchmal das Gefühl, also weil ich könnte mir vorstellen, es macht ja manchmal auch so ein bisschen mehr Spaß, vielleicht dem einen oder anderen, das ein bisschen, ich sag's jetzt mal, frei Schnauze zu machen. Also einfach so, ich nehme euch einfach mit, ich zeige es, ist glaube ich auch eher so das, was Influencer manchmal tun, nicht immer, es gibt auch da ja natürlich welche, die wirklich ein ganz hart ausgearbeitetes Konzept haben, aber viele arbeiten ja auch mit Authentizität und einfach so zeigen, was ist. Habt ihr manchmal das Gefühl, dass das auch eine Strategie sein kann, oder muss es sich wirklich immer um ganz klar definierte Ziele gehen, um Messbarkeiten, jetzt fehlt mir gerade das Wort, um Redaktionspläne und ganz klar strukturiert, wann poste ich was, wie, wo, oder darf diese, ich sag mal so ein bisschen dieses Gläserne, dieses ich zeige meine Persönlichkeit da auch einfach, kann das auch eine Strategie sein?
Also ich würde mal sagen, es sollte nicht die Strategie sein. Mhm. Es sollte, also sowas, diese persönlichen Einsprengsel, dieses, das, was die vielleicht auch ein Unternehmen mal emotional fassbarer macht, hat auf jeden Fall seinen Platz und sollte unbedingt seinen Platz haben, aber es sollte eingebettet sein in eine Strategie. Ja. Also ich glaube auch, um den Wiedererkennungswert zu haben und so die Sprache des Unternehmens zu verstehen, ist es wichtig, dass man sozusagen auch dass man Themen oder Botschaften vermittelt, die immer wieder kommen. Mhm. Und auf der Grundlage, glaube ich, wenn man da ab und zu was sehr Kreatives einbettet oder auch mal wirklich so was ganz was Überraschendes postet, kann es sehr, sehr gut sein und auch dem Ganzen so einen gewissen, ja, wie soll man sagen, einen gewissen Pfiff geben.
Ja, stimmt. Man kann ja eigentlich kann man ja auch mit Erwartungen nur dann vernünftig brechen, wenn es auch überhaupt schon so eine Fallhöhe gibt. Mhm. Das ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, in vielen Podcasts gibt es diesen Witz, dass wenn man eine Marke nennt, dass man sagt, ach so, ja, es gibt natürlich auch noch andere, also andere Schokoriegel, wenn man jetzt gerade Snickers gesagt hat. Und ich finde, der Witz funktioniert nur dann, wenn das ein öffentlich-rechtlicher Podcast ist, wo es diese Regel ja auch gibt, mit der man brechen kann, funktioniert aber, und das ist wahrscheinlich ein ähnliches Konzept, also es muss natürlich eine gewisse Erwartung geben, die dann auch wieder gebrochen werden kann. Ja, ne? Ja, ich verstehe schon. Wie ist es denn so generell um das Thema Social Media in der Wissenschaftswelt bestellt? Weil, also korrigiert mich da, besonders im B2B-Bereich, aber generell nehme ich Social-Media-Kanäle und auch Plattformen als was, ja, das ist jetzt eigentlich auch Common Sense, als was sehr Schnelllebiges war, als viele Leute versuchen, meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich werde echt zugeballert mit Inhalten. Mhm. Und ich glaube, das menschliche Gehirn ist schon darauf programmiert, dann auf die Dinge anzuspringen, die ihm auch schnell die entsprechende Befriedigung geben. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt Teilchenphysik, ja, also dass man da sich ein bisschen investieren muss, dass Leute da eben dieselbe Befriedigung erfahren, wenn sie sich da was angucken. Also es ist ja einfach jetzt kein sonderlich einfach zugängliches Thema.
Jein. Also stimmt, was du sagst. Also wir haben, das muss ich vorwegschicken, wir haben eine kleine, aber sehr, sehr treue und sehr interessierte Fangemeinde. Mhm. Zudem haben wir natürlich Themen, die sich über die Teilchenphysik erschließen lassen. Also wir reden hier vom Universum, dem All. Wie ist alles entstanden? Wie entwickelt sich's? Warum gibt's Planeten, Sterne, Galaxien? Was ist eigentlich dunkle Materie? Was ist Stringtheorie? Und das sind schon Themen, die eine hohe Faszination ausüben tatsächlich. Also da tun wir uns eigentlich relativ leicht, Menschen damit zu faszinieren.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die, du sagtest, nanntest vorher den Begriff Fallhöhe, also die Fallhöhe zwischen dem Menschen, der Person auf der Straße und dem, was die WissenschaftlerInnen hier tun, ist schon extrem hoch. Mhm. Also in ein paar wenigen Sätzen zu erklären, wie das Standardmodell funktioniert, ist einigermaßen schwierig. Mhm. Also da sind wir beim Thema soziale Medien, die ja mit kurzen Informationshäppchen eigentlich spielen. Man müsste manchmal viel, viel mehr erklären, um zu sagen, warum das eigentlich so wichtig ist und warum das so spannend und faszinierend ist.
Ja.
Und da müssen wir natürlich auch wirklich kräftig arbeiten, dass wir die Inhalte rüberbringen.
Ja.
Und auch erkennbar bleiben dabei, ja.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Spaß macht.
Ja, auf jeden Fall.
Also, weil man kann sich mit diesen Themen beschäftigen und ich finde es immer cool, wenn man Sachen sozusagen, wenn man da so doll reingehen muss, bis man sie dann wieder einfach erklären muss. Meistens versteht man die Sachen dabei ja dann selber. Also bist du jetzt eigentlich auch schon, du bist ja studierte Biologin, ne?
Genau, wollte ich gerade sagen, das hilft tatsächlich mir, nicht vom Fach zu sein, gut eingearbeitet zu sein, schon lange in der Branche, also in der Teilchenphysik zu arbeiten. Aber du brauchst irgendwie so eine Art Übersetzer.
Ja.
Oder in meinem Fall eine Übersetzerin, ja.
Ja. Was würdet ihr denn sagen, was unterscheidet den Social-Media-Auftritt vom Max-Planck-Institut für Teilchenphysik von anderen Firmen? Von den Social-Media-Auftritten anderer Firmen? Also vielleicht ist das ja auch was Jacqueline gut beantworten kann. Also was ist da anders? Gibt es so Ziele, die sich eigentlich oft wiederfinden? Oder ist es oft dieses Thema Recruiting? Also wie würdest du das so einordnen?
Ich glaube, Recruiting, um den Ball mal aufzugreifen, ist tatsächlich eine große gemeinsame Schnittmenge. Das kann ich auch aus dem Arbeitskreis heraus bestätigen. Warum gehen Unternehmen auf Social Media? Um einfach Nachwuchs zu rekrutieren. Und das müssen produzierende Unternehmen, das müssen wissenschaftliche Unternehmen. Und insofern sind sie auf den gängigen Kanälen dann entsprechend auch vertreten.
Mhm. Okay. Gibt es noch andere so typische Ziele, wo mit denen Kunden so bei dir ankommen und sagen, oh, da will ich irgendwie was machen, kann man da irgendwie nicht neben Recruiting?
Neben Recruiting, also jetzt gerade seit letztem Jahr, in dem ja unser Ausnahmezustand begann, war es ganz wichtig, sich darüber im Klaren zu werden, auch intern die Mannschaft beieinander zu halten. Ja, also zu zeigen, wofür stehe ich eigentlich? Jeder arbeitet plötzlich an verteilten Arbeitsplätzen. Und da geht natürlich so ein bisschen die Unternehmenskultur, die gelebte, geht flöten. Mhm. Und in vielen Fällen ist es ja so, dass Vertrauen die Währung ist. Ich meine, die Unternehmen werden immer austauschbarer, teilweise bis zu homogenen Preisen, auch die sie aufrufen. Und insofern spielt die Unternehmenskultur eine herausragende Rolle. Und das ist auch ein Ergebnis unserer Studie vom vergangenen Jahr, dass die CEO-Kommunikation auf Social Media enorm an Bedeutung gewonnen hat, eben insgesamt die Stakeholder anzusprechen, nach innen wie nach außen und eben zu zeigen, wofür steht man in dieser schwierigen Zeit und was ist von mir zu erwarten.
Also du meinst, wenn man es mal so ein bisschen übersetzt, es geht auch darum, die Persönlichkeit von so einem Unternehmen irgendwie zu zeigen, weil ich kaufe mir vielleicht einen Tesla nicht nur, weil ich das Auto cool finde, sondern weil ich auch Elon Musk einfach spannend finde und diese ganze Welt, die da auf Social Media stattfindet, das interessiert mich und da kriege ich irgendwie was mit und das wird dann so ein bisschen mit zum Verkaufsargument.
Ja, ich meine eigentlich eher, dass der CEO seine Haltung transportiert. Wie geht er in dieser schwierigen Situation vor? Ja. Ja, ist er denn ein verlässlicher Partner? Ich meine, bei B2B sprechen wir von Investitionsgütern.
Ja.
Und da ist einfach ganz wichtig, verliert er vielleicht die Nerven? Verliert er den Überblick? Ja, was ist denn da in dem Unternehmen los? Kann ich mich auf den noch verlassen? Und für was steht der denn jetzt auch? Ich meine, wir haben Beispiele wie der Joe Kaeser beispielsweise, der herausragend mutig war, auf Social Media zu kommunizieren. Und das tun die wenigsten natürlich, weil das unmittelbaren Einfluss auf den Börsenwert haben kann. Beispielsweise.
Okay.
Ja. Aber gerade diese Situation, in der wir alle jetzt seit letztem Jahr sind, macht es enorm wichtig, dass der CEO sich seiner Rolle bewusst ist, ja, Orientierung zu geben, Leuchtturm zu sein.
Ja. Ja, stimmt. Ich stelle mir das auch, also im Vergleich zu früher, auf der einen Seite ist es natürlich cool, dass man eben als CEO oder als Unternehmen die Möglichkeit hat, selber viel stärker ja selber zu bestimmen, was irgendwie in der Öffentlichkeit über einen stattfindet. Gleichzeitig muss man das aber ja auch können. Also man muss ja auch einfach dann wissen, wie es geht. Du hast es gerade schon ein bisschen anklingen lassen, so diese Veränderung. Das wäre jetzt auch nochmal so eine Knackpunktfrage. Ich meine, darum geht's ja auch in dem Buch. Was hat sich denn in den letzten 10 Jahren so grob gesagt, was hat sich denn so also am größten verändert? Was waren denn so die stärksten Entwicklungen an dieser B2B-Kommunikation, die ihr so feststellen konntet?
Naja, also am Anfang war die Teilnahme im B2B-Umfeld noch sehr taktisch geprägt, ja, und hat sich mit jedem Jahr weiter ins Strategische verlagert. Ja, also vom taktischen Geplänkel zur strategischen Kommunikation. Mhm. Die Anzahl der Unternehmen hat sich enorm erhöht. Das heißt, wir sind bei fast 100% im vergangenen Jahr gewesen, der Unternehmen, die überhaupt teilnehmen. Dann ganz interessant, bei denen wir erheben immer die Big Five, also die wichtigsten 5 Kanäle sozusagen. Und da musste Twitter letztes Jahr seinen Platz räumen. Zum Wohle von Instagram. Und das in der B2B-Kommunikation. Ja. Wo vor wenigen Jahren noch gesagt wurde, ach, Insta, das ist irgendwie was Lustiges für Kinder, das brauchen wir nicht. Also das, die These kann man nicht mehr aufrechterhalten. Dann, wie gesagt, das Thema CEO-Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Und auch die Beteiligung von Mitarbeitern. Ja, also das ist natürlich am Anfang so gewesen, dass sich etablierte Unternehmen eher schwer getan haben, da die Leinen loszulassen und auch das Vertrauen zu ihren Mitarbeitern zu haben. Aber die Ansprüche an die Kommunikation sind größer geworden und man erwartet einfach, dass man auch die Mitarbeiter mal sehen darf. Mhm. Also und insofern werden Mitarbeiter jetzt als Leuchttürme aufgebaut, geschult und das sind eigentlich so die großen Themen und das ist die Bedeutung im HR, also im dem von Barbara angesprochenen Recruiting-Bereich, für alle branchenübergreifend gewachsen ist. Mhm.
Ja, ich merke, sorry, du wolltest was sagen, Barbara, oder? Du
hast grad... ich wollte vielleicht kurz so ein bisschen die wissenschaftliche Brille da dazu aufsetzen. Gerne. Interessant bei uns ist tatsächlich, dass dieses Thema für die jüngeren WissenschaftlerInnen immer stärker wird. Also es sind jetzt natürlich keine CEOs, das sind junge Leute, aber es geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung, die sehen es wirklich als ihre gesellschaftliche Aufgabe auch an, das, was sie erforschen, auch in die Gesellschaft zu tragen. Aktiv. Mhm. Es wird auch eingefordert von den Finanziers unserer Forschung, nämlich dem Bund und den Ländern. Das ist die eine Seite. Und ich glaube, was viele erschreckt hat in meinem Umfeld, ist die Corona-Pandemie und wie stark der Sog der Verschwörungstheorien ist. Also wie bereit die Leute sind, sich von etablierter Forschung, Wissenschaft abzuwenden und irgendwelchen Leuten hinterherzulaufen, die ihnen das Blaue vom Himmel erzählen.
Ja.
Ja, also ich stimmt. hoffe auf eine künftige Generation von WissenschaftlerInnen, die wirklich auch sehr stark mit ihrer Person für ihre Forschung einstehen.
Aber das wird, glaube ich, auch immer mehr. Also stimmt, aber es ist natürlich auch nochmal ein Aspekt, dass man da auch einfach ja ein gutes Werkzeug gesellschaftlich an der Hand hat, um eben genau da entgegenzuwirken, weil was ja Verschwörungstheorien auch immer sehr, sehr attraktiv für Menschen machen, die da eine Veranlagung zu haben, ist, dass sie ja sehr einfach zu greifen sind, dass sie immer eine einfache Antwort liefern und auch die Informationen, man kriegt die ja dann relativ einfach. So, also das sind ja so ein Text zu lesen, der ist ja nicht kompliziert. Und dann kann ich schon verstehen, wenn man sagt, gut, ich könnte mich jetzt hier irgendwie in Teilchenphysik reinarbeiten oder die Erde ist eine Scheibe. Also so, ne, das vielleicht das Zweite verstehe ich besser. Aber das ist ja auch irgendwie spannend und ich kann mir vorstellen, dass das gerade auch in der Wissenschaftswelt ganz spannend ist, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass es da auch so eine alte und eine neue Riege gibt und die alte, die liebt ihre Fachsprache, das muss alles immer sehr hochtrabend sein. Da ist es auch eigentlich ganz schön, wenn das gar nicht jeder versteht, wenn man dann nochmal merkt, dass man ja studiert hat und dass die Jüngeren so ein bisschen genau in die andere Richtung gehen und sagen, ja, aber es ist doch toll, wenn das für jeden zugänglich ist, wenn ich was erforsche und das am Ende jeder versteht.
Also die Beobachtung ist völlig richtig. Also wir haben ja tatsächlich einen Generationenwechsel zu beobachten. Mhm. Die Älteren tun sich wahnsinnig schwer, ihre Forschung runterzubrechen. Da spielt viel Angst mit, dass sie sozusagen zu einfach sind, dass die FachkollegInnen dann sagen, ja, was erzählt er da? Das ist ja gar nicht fundiert genug. Mhm. Und also die Furcht, sich da irgendeine Blöße zu geben, ist tatsächlich da.
Ja, das kann ich verstehen. Ja. Es ist ja auch, also wenn man simplifiziert, dann muss man ja Dinge weglassen. Ich habe gestern Abend erst habe ich ein Hörbuch gehört, da ging es darum, erklär mir das, wie es ein Fünfjähriger versteht. Also bewusst so ein Buch, was halt so wissenschaftliche Themen, und da war ein Satz, da wurde gesagt, Atome sind die kleinsten Bausteine des Universums, und dann dachte ich, ist falsch. Das stimmt nicht, aber es macht natürlich Sinn, also für jemanden, der das einfach erstmal so, ist es ja okay, das so zu erklären, aber das ist ja genau das, was dann passiert, dass man natürlich Dinge simplifiziert. Also wir haben jetzt so viel über so den Ist-Zustand, die Veränderung geredet. Ich glaube jetzt so, bevor wir das abschließen, würde ich gerne mal über das Thema sprechen, wie baut man denn jetzt eine vernünftige Social-Media-Präsenz auf? Also was sollte man sich da überlegen? Worauf sollte man sich vielleicht auch einstellen? Was muss man dann, wenn man das getan hat, alles konkret tun? Also das kann man natürlich jetzt auch nicht für jeden gleichmäßig beantworten, aber welche Gedanken sollte man sich im Vorfeld machen? Wie so eine Checklist, habt ihr da was?
Ja, durchaus.
Ja, also schieß los.
Um das strategisch zu übersetzen, ist es ja vielleicht ganz gut, erstmal sehr klar sich bewusst zu machen, für wen kommuniziere ich eigentlich oder zu wem? Wer sind meine Zielgruppen? Mhm. Das kann man dann mit einem Persona-Konzept noch hinterlegen und nochmal testen, ob das tatsächlich stimmt. Und je präziser ich eine Vorstellung habe, wer mein Gegenüber ist, desto besser treffe ich den ja auch, wie im richtigen Leben auch. Ja, also ich ziehe mich ja anders an, wenn ich zu einer Dinnerparty gehe oder zum Joggen. Ja. Und entsprechend ist es was anderes, ob ich 20-Jährige ansprechen will, die ich vielleicht an mein Unternehmen binden will, als wenn ich jemand haben will, einen Entscheidungsträger, von dem ich einen Milliardenauftrag machen möchte. Ja. Und das ist also die Basis, sich die Zielgruppen zu überlegen und dann zu überlegen, auch fachübergreifend mit den verschiedenen Fachabteilungen, was sind eigentlich die Nachrichten, die Sie so übers Jahr zu voraussichtlich haben werden. Mhm. Und das Ganze in einen Redaktionsplan reinzugießen, also ist gar nicht so anders als in der analogen Welt. Einfach mal versuchen, das Ganze planungsmäßig aufzureißen und dann auch zu überlegen, von wem kann ich diese Inhalte bekommen und in welcher Form stelle ich sie dar. Das ist, glaube ich, das A und O als Basis. Und dann als nächstes ist es ganz wichtig, sich eben auch die Skills zu verschaffen, um zum Beispiel den Eindruck von Authentizität zu vermitteln. Mhm. Das heißt, authentisch bin ich dann vor allem, wenn es erlebbar ist, das heißt Bewegtbild. Ja, habe ich die Kameras, bin ich da professionell aufgestellt, habe ich die Grafiktools und alles das.
Ja.
Und das ist im Prinzip das Beste. Und was immer ganz gut ist, wir beraten halt Kunden, die organisch wachsen wollen, vielleicht das auch noch kurz ausgeführt, und nicht so, sich so abhängig machen wollen von den Algorithmen. Und organische Reichweite schaffe ich, indem ich mir so Highlights meiner Kommunikation überlege. Das nennt man dann Hero Content. Ja. Mhm. Und dieser Hero-Content, der zahlt natürlich auch darauf ein, dass die Leute wieder auf meine Webseite gehen, wo es ja mehr an Informationen gibt. Also das Ganze sollte wirklich eingebettet sein, idealerweise in ein gesamtes Kommunikationskonzept.
Okay, also um das nochmal zusammenzufassen, das Erste ist immer, an wen richte ich mich eigentlich? Beziehungsweise vielleicht davor ja sogar noch, was will ich überhaupt, also warum will ich das eigentlich machen? Dann, an wen richte ich mich? Und wenn ich das klar habe, und übrigens vielleicht zur Erklärung, so eine Persona, das ist so ein Instrument aus dem Marketing, wo man sich im Grunde die Zielgruppe, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, das Wort, einmal wirklich vorstellt. Also sagt, okay, das ist jetzt Silke. Silke ist 35 Jahre alt, hat den Job, hat zwei Kinder und das so detailliert wie möglich macht, damit man eben seine Inhalte genau darauf zuschneiden kann. Das heißt, ich habe dann irgendwann meine Zielgruppe klar, dann kümmere ich mich darum, was sind meine Inhalte, woher nehme ich die, was haben wir eigentlich so überhaupt zu kommunizieren? Dann würde ich gucken, und jetzt, wie setze ich es um? Also, welches Know-how brauche ich? Welche technischen Dinge brauche ich noch? Und dann das alles in so einen Redaktionsplan zu gießen. Das kann ja auch letzten Endes wahrscheinlich eine Excel-Tabelle sein, die einfach alle Monate abdeckt und da steht es dann drin. Und dann muss ich es noch machen. Das ist dann wahrscheinlich noch der letzte Schritt, ne?
Genau. Und da ist es halt gut, sich das auch vorher von der Ressourcenplanung her zu überlegen, dass man vielleicht noch eine Fallback-Strategie hat, weil Menschen werden halt krank oder fahren in den Urlaub, so, dass da keine Lücken entstehen.
Ja. Also ich kann vielleicht noch anfügen, dass wir das auch mit Hilfe eines Workshops, also das hat uns sehr geholfen, das habe ich ja eingangs schon erwähnt, all diese Fragen auch von außen gestellt zu bekommen, war für uns ein extrem wichtiger Prozess.
Ja.
Also auch um diese ganzen offenen Fragen an wen, wie, Content, welche technischen Hilfsmittel brauchen wir, um die beantworten zu können, war das extrem hilfreich. Und gerade vielleicht auch, weil unser Institut ja ein recht kleines Institut ist mit ungefähr 300 MitarbeiterInnen, an kleine und mittlere Unternehmen gerichtet. Es rentiert sich, am Ball zu bleiben. Also wenn man als Kommunikationsmensch im Unternehmen denkt, dass es wichtig wäre für das Unternehmen, muss man wirklich am Ball bleiben. Man darf nicht locker lassen. Man muss das Thema immer wieder spielen in Meetings. Man muss sich MitstreiterInnen suchen, um das Thema dann auch wirklich, um sich breite Unterstützung zu holen und um es dann auch letztlich umsetzen zu können.
Ja, und ein Punkt, den hattest du auch schon mal so angerissen, dass du meintest, ihr habt eine kleine, aber sehr treue Followerschaft. Das, glaube ich, sollte man sich auch klar machen, was ist meine Zielgruppe und wie groß kann die sein? Also um da mal so ein Beispiel zu nennen, ich hatte mal hier in dem Podcast Maria Lorenz-Buckelberg, die ist, glaube ich, Deutschlands bekannteste Podcast-Produzentin, und die meinte, es gibt einen Podcast über Kamelzüchter. So. Und dieser Podcast hat nur 500 Hörer. Das sind aber nahezu 100% aller auf der Welt lebenden Kamelzüchter. Aber es gibt einfach gar nicht so viele, dass man sich vielleicht auch klar macht, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei Teilchenphysik ist, aber jetzt Leute, die sich wirklich doll für Teilchenphysik interessieren, sind vielleicht nicht so viele Leute wie Menschen, die sich für Essen interessieren, weil Essen machen wir ja grundlegend alle, aber Teilchenphysik nicht. Also, dass man sich auch klar macht, viele Follower ist nicht immer gleich besser. So. Ja,
ich glaube auch, dass man seine Erwartungen da realistisch einordnen sollte. Und ich kann jetzt die Anzahl von TeilchenphysikerInnen auf der Welt nicht beziffern, aber ich würde mal sagen, es sind unter 100.000.
Ja, genau. Also das heißt,
den Kuchen teilen sich ja dann auch tatsächlich einige Wissenschaftseinrichtungen auf, ja.
Genau, also das wird halt nicht wie bei Kylie Jenner am Ende, da sind so viele Leute, ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, das musste ich auch erst lernen, dass einfach viel Follower nicht immer gleich heißt gut, sondern lieber die Follower, die es auch wirklich interessiert. Das sind ja auch so Marketing-Sprech, so Engagement und so ein Kram.
Genau. Hängt natürlich auch sehr stark davon ab, welche wissenschaftlichen Erfolge ein Institut zu feiern hat. Also wenn ihr euch erinnert, 2012 war das Jahr des Higgs-Bosons, also eine der bedeutendsten Entdeckungen der Teilchenphysik. Also das hat wirklich auch sehr, sehr viel Interesse gezogen. Also Themen hat oder solche Erfolge feiern kann, ist es natürlich extrem hilfreich. Andererseits bewegt sich Forschung in sehr, sehr kleinen Trippelschritten vorwärts, und solche Entdeckungen passieren halt auch nur alle Jubeljahre.
Ja, das ist natürlich, also da ist man natürlich immer so ein bisschen abhängig von, das stimmt. Eine letzte Frage habe ich an euch noch, und zwar gibt es ja so diese Marketing-Gurus. Das sind meistens so Anfang 30-jährige Männer, die immer ein bisschen zu wach sind in ihren geschalteten Anzeigen und die einem im Grunde sagen, ich habe so diese Formel jetzt gefunden, mit der man Instagram oder Facebook oder was auch immer macht, und dann ist es auf jeden Fall erfolgreich. Glaubt ihr, das funktioniert? Also glaubt ihr, es gibt Strategien, die so auf jeden Fall funktionieren? Oder ist es nicht doch eigentlich immer ein bisschen auch ein Ausprobieren und ein Justieren?
Also aus unserer Beschäftigung der vergangenen 10 Jahre gibt es diese Basis, über die wir vorhin gesprochen haben, was man auf jeden Fall tun sollte. Wenn man das aufbaut in homöopathischen Dosen, ist man auf jeden Fall richtig aufgestellt. Es gibt natürlich auch Quick Wins, aber die ergeben sich aus der Kombination einer guten Basis und Mut. Mhm. Ja, und da gibt es keine Erfolgsformel. Beispiel, wir betreuen Kunden in der Payment-Szene, die ist eher wertkonservativ, und wenn überhaupt, dann wird dort auf Twitter oder auf LinkedIn kommuniziert. Und jetzt vor kurzem hat eine Frau im Übrigen TikTok für sich entdeckt und hat ihr Geschäftsmodell auf TikTok eingestellt. Mhm. Und das ist wirklich auch von der Zahl der Klicks ist es so durch die Decke geschossen. Und das einfach mal zu versuchen, ohne sich dabei zu verbiegen. Ich glaube, das ist die große Erfolgsformel. Ja, wenn man sich auf einem Kanal wohlfühlt und sagt, hey, das ist ein toller neuer Raum, den probiere ich doch mal aus, ja, und das Ergebnis macht einen glücklich, dann kann man da auch weitermachen. Aber die Erfolgsformel von Marketing-Gurus, die kenne ich noch nicht.
Okay. Wie siehst du das, Barbara?
Ja, ich glaube, dass man die 42 noch nicht, die Antwort 42, die allumfassende noch nicht gefunden hat. Douglas Adams lässt grüßen. Ja. Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, wenn man einen sehr, sehr gut etablierten Kanal hat und vielleicht noch was, das Letzte rausholen möchte, dann kann man vielleicht auch mal sich daran orientieren, was sind die besten Zeiten für Postings zum Beispiel. Mhm. Aber ich bin da ganz bei dir, Jacqueline. Also ich glaube wirklich, dass es andere Kompetenzen, andere Skills und einen anderen Umgang erfordert, um zum Erfolg zu kommen, als jetzt unbedingt irgendwelche vorgestanzten Regeln, mach dies, also wie so ein Kochrezept, wenn du das machst, kommt am Ende was Tolles bei raus. Also ich glaube, so funktioniert es einfach nicht.
Also sozusagen keine deterministischen Formeln, wo man genau sagt, das ist dann, ja, das ist witzig, dass du das sagst immer mit den Postingzeiten, weil ich kenne auch so Leute, die dann so sagen, ja, man muss immer um 10 posten und hier, ich poste das jetzt um 10. Ich denke so, ja, das mag ja sein, dass das eine gute Uhrzeit ist, aber dein Post ist kacke. Also vielleicht egal, ob du den um 10 oder um 15 Uhr postest. Und ja, ich hatte dann, in dem Fall hatte ich dann auch recht, es hat dann nicht funktioniert, weil letzten Endes kommt es ja auch irgendwie auf die Inhalte drauf an. Dieser Podcast hat zwei ganz feste Kategorien und in die würde ich euch natürlich auch gerne einladen. Eine dieser Kategorien, für uns eher digital arbeitende Menschen ist das, glaube ich, gang und gäbe, das zu tun, ist die Frage, was hast du zuletzt gegoogelt, beziehungsweise was hast du dir zuletzt ergoogelt? Also was war die letzte Sache, die ihr googeln musstet, um rauszufinden, wie etwas funktioniert? Falls ihr noch nichts habt, kann ich gerne überbrücken. Mir ist nämlich gerade was eingefallen. Okay, dann überbrücke ich gerne. Und zwar, ich hab wieder angefangen zu studieren und ich habe ein Fach, das heißt Vertiefung Netzwerke. Das ist sehr trocken. Das ist Netzwerke konfigurieren und bla, also so ganz, ganz, ganz trocken. Und darin musste ich googeln, wie man, es gibt doch so immer so diese, wenn man so Hackerfilm, das sieht so diese Terminal-Fenster, wo dann da sowas, da musste ich einen so ganz konkreten Befehl für googeln, wie man Dateien irgendwo rüber kopiert. Das musste ich mir zum Beispiel zuletzt eher googeln im Rahmen meines Studiums. Das ist so eine Sache. Davon habe ich momentan ganz viel. Ja, aber du hast was.
Ich muss mir neulich ergoogeln, wie man Untertitel in Premiere Pro für ein bestimmtes Format einstellt.
Ah, ja, das ist auch so eine typische Google-Suchanfrage.
Genau. Ich bin fündig geworden.
Sehr gut.
Ich habe gezögert, weil ich es wahrscheinlich verdrängt habe. Mein Telefon hat sich verabschiedet. Das heißt, ich kann nur noch über WhatsApp anrufen. Alle anderen Anrufe zeigt es an, es ist ungültig. Okay. Ja. Und dann dachte ich, es kann doch nicht sein, dass ich der einzige Mensch bin, der dieses Problem hat. Also ich habe gegoogelt.
Und bist du der einzige Mensch, der dieses Problem hat?
Nein, und ich hoffe, irgendjemand, der diese Sendung hört, sagt mir, wie ich es gelöst bekomme.
Genau. Übrigens, falls ihr das Problem lösen könnt und wisst, warum Anrufe als ungültig angezeigt werden, aber auch wenn ihr noch Fragen oder Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr immer schreiben an techundtrara@netzpiloten.de oder ihr findet uns auf unseren Social-Media-Kanälen und so schließt sich die Klammer. Unter Netzpiloten findet ihr uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Ja. Und du möchtest noch was loswerden, Jacqueline? Ich sehe das an deinem Gesicht, ja.
Ja, genau. Also dieses Buch, über das wir heute auch kurz gesprochen haben und wo Barbara Wankerl sich ja auch verewigt hat mit dem Beitrag "Wenn Teilchen netzwerken", ist absolut spannend. Es ist ein Standard, weil es eben auf dieser einzigen Langzeitstudie basiert und es heißt "Aufbruch in die digitale Dimension". Und wollte ich einfach noch mal kurz den Footprint hinterlassen und auch sagen, dass die Studienergebnisse für jeden Zuhörer verfügbar sind. Das Einzige, was man dafür tun muss, ist, im Juni geht es los. Also wenn ihr unsere Social-Media-Kanäle verfolgt, dann rufen wir zur Teilnahme bei der Umfrage auf. Mhm. Und jeder, der teilnimmt, bekommt auch die Management-Summary kostenlos.
Genau, also sehr gut, dass du das nochmal sagst. Wir verlinken natürlich das Buch, den Link, den ihr dann ja auch zur Studie raushaut und natürlich auch die Kanäle des Max-Planck-Instituts für Teilchenphysik in den Shownotes dieses Podcasts. Also da findet ihr das auch alles nochmal. Sehr guter Einschub. Dann nochmal zur zweiten Kategorie. Die geht ein bisschen leichter von der Hand. Und zwar ist das die Empfehlung der Woche. Meine Gäste und ich geben jede Woche eine Empfehlung an die HörerInnen dieses Podcasts ab. Und das kann alles sein. Das muss jetzt auch gar nichts mit dem Thema der Folge zu tun haben. Irgendwas, was euch begeistert hat, interessiert hat, ein Buch, ein Film, ein Gedanke, ein Zitat, eine Software, was auch immer. Habt ihr irgendwas, was ihr empfehlen möchtet, wo ihr sagt, das solltet ihr euch mal anschauen oder zu Gemüte führen?
Tatsächlich gestern habe ich zwei Netzwerkpartner getroffen und aufgrund der aktuellen Situation nicht im Biergarten oder im Büro, sondern wir haben angefangen, spazieren zu gehen. Ah. 15 Kilometer später haben wir festgestellt, wie schön es ist, wenn ein Gespräch tatsächlich im wahrsten Wortsinn in Bewegung kommt.
Ja. Ja, sehr gut. Das ist voll die gute Idee. Einfach gemeinsam für Meetings spazieren gehen. Ja, finde ich sehr gut. Das habe ich auch noch nicht gemacht, aber sollte ich dringend machen. Finde ich richtig gute Empfehlung.
So, meine Empfehlung. Ja, ich kann mich eigentlich, also ich habe jetzt weder Buch noch Zitat noch dergleichen. Aber es schließt sich eigentlich, ist so ein bisschen das, was die Jacqueline auch gesagt hat. Geht raus, bewegt euch, fahrt Rad, genießt einfach die Natur. Es ist unglaublich inspirierend.
Ja. Also ja, auf jeden Fall. Ich habe es schon ein bisschen über, muss ich sagen. Aber jetzt mit der Sonne wird es wieder ein bisschen besser. Also habe ich wieder ein bisschen mehr Lust. Finde ich auch eine sehr schöne Empfehlung. Also einfach mal wieder mehr rauszugehen. Viel mehr geht ja auch nicht. Also von daher muss man die Dinge machen, die möglich sind.
Vielleicht tatsächlich nur eine Empfehlung. Ich habe jetzt kein konkretes Theater, aber es gibt in jeder Stadt viele Theater, die gerade wirklich Durststrecke haben. Schaut euch die Streaming-Angebote an. Es lohnt sich. Es gibt tolle Theaterstücke, tolle Inszenierungen, die man per Stream anschauen kann. Also um den Leuten dort auch das Gefühl zu geben, sie haben ihr Publikum noch nicht gänzlich verloren.
Da kann ich übrigens auch nochmal die Podcast-Folge dieses Podcasts mit Hannes Richter empfehlen. Jetzt kriege ich den Namen hoffentlich noch richtig zusammen, vom Deutschen Theaterverband. Also der heißt anders, der Verein, aber ich habe gerade den Vereinsnamen nicht genau im Kopf. Verlinken wir auch nochmal. Und da haben wir genau darüber gesprochen, über Theater im Digitalen und so. Schöne Empfehlung. Das heißt, wir haben einmal Meetings im Spazierengehen abzuhalten, generell rauszugehen und Streaming, also Theater im Streaming anzuschauen, weil das sich lohnt. Das kann ich nur bestätigen. Jetzt überlege ich gerade, was ich den Leuten empfehlen kann, was mich begeistert hat. Ich habe eine neue Software entdeckt für ein Projekt, Nuclino. Da kann man so Projekte aufsetzen, so eine Dokumentation für alles mögliche. Also warum haben wir das gemacht? Was nehmen wir hierfür? Was machen wir da? Das ist ziemlich cool. Also da kann man sehr gut, sehr umfangreich irgendwie so Projekte dokumentieren und so alles wissen, wie so ein Wiki an einem Ort sammeln praktisch. Mhm. Das ist ganz gut. Nuclino heißt. Die ist auch kostenfrei. Kann ich sehr empfehlen. Dann kommen wir zur finalen Frage dieses Podcasts. Und zwar die Frage, die versuche ich jetzt eigentlich immer jedem Gast zu stellen. Die Frage lautet, glaubt ihr, es gibt für jedes Problem eine technische Lösung?
Nein.
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 Könnt ihr das ausführen?
Also ich glaube, es fängt schon an, wenn man sich das weite Feld der Krankheiten anguckt. Also das sind ja auch Probleme, persönliche Probleme. Mhm. Und ich glaube, daran lässt sich gut ersehen, dass es viele Krankheiten gibt, für die es noch nicht mal eine vernünftige Diagnosemöglichkeit gibt, geschweige denn eine Therapie. Mhm. Also es wäre ja auch eine Art technische Lösung. Also nein, also ich kann mir es nicht vorstellen. Es kann sein, dass es in einem bestimmten Bereich in einem bestimmten technischen Bereich tatsächlich vorstellbar ist, dass es irgendwann eine Lösung geht. Aber so das ganze Feld der menschlichen Erkrankungen oder auch Beziehungen würde ich davon ausklammern.
Okay. Ja, lass dich einfach erstmal so stehen. Also wie ist bei dir, Jacqueline?
Bin ich genau bei Barbara. Also da wir Menschen sind, können wir uns zwar durch KI helfen lassen, aber ob es eine Lösung gibt, weiß ich nicht. Ja, also wir beschäftigen uns mit Kommunikation, mit Beziehungsaufbau und das Hauptproblem sind doch eigentlich nicht die bösen Absichten, dass jemand nicht so will und mir eins reinbrezeln will, sondern es sind häufig Missverständnisse. Ja, und wir haben keinen Missverständnisindikator, wo irgendwo plötzlich der Kamm schwillt und man sieht, oh, Missverständnis, ich muss nochmal nachjustieren, sondern da verhärten dann Fronten und Dinge gehen ihren eigenen Gang mit einer gewissen Dynamik. Und das liegt in der Natur des Menschen, nur als ein Beispiel.
Mhm. Und Und um die Frage noch mal ein bisschen zu erweitern, glaubt ihr, es könnte für jedes Problem irgendwann mal rein hypothetisch also eine technische Lösung geben, wenn wir uns dahin entwickeln, da die entsprechenden, ja, das entsprechende Wissen dafür anzuhäufen? Glaubt ihr, dass es dann möglich wäre?
Also dafür müsstest du, glaube ich, sehr, sehr tief in den Menschen, in das menschliche Wesen eingreifen tatsächlich. Also ich rede hier tatsächlich von Mischwesen, die teils technisch, teils menschlich oder hybride darstellen. Also ich mag es mir nicht so recht ausmalen, aber es ist eine dystopische Vorstellung für mich, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann technische Lösungen tatsächlich für jedes Problem geben könnte. Mhm. Aber so jetzt, wenn wir uns als Menschen nicht in dieser Form weiterentwickeln wollen, sehe ich das eher nicht.
Ja, okay.
Es gibt ja heute auch schon viele technische Lösungen und wir nehmen sie nicht an. Mhm. Ja, ganz einfach, weil wir vielleicht auch das Problem brauchen.
Das ist sicherlich, also das ist auch ein Aspekt. Also ich habe gerade jetzt bei euren Antworten zwei Gedanken, weil ich stelle die Frage eigentlich immer, weil ich mir da selber Gedanken drüber mache und indem ich diese Frage anderen Leuten stelle, kriege ich immer wieder ein paar neue Impulse und so formt sich sozusagen meine Antwort mit jeder Folge so ein bisschen weiter. Und ich hatte gerade zwei Gedanken, einmal zu dem, was Jacqueline gerade meinte. Genau, also das ist ja die Frage, möchte man das überhaupt? Oder also wollen wir frei von allen Problemen sein oder entsteht nicht wieder ein Problem, wenn wir gar keine mehr haben? Also ist das so eine wünschenswerte Existenz? Und zu dem, was Barbara gerade meinte, wenn wir uns dahin entwickeln würden, dass wir die Technologie haben, mit der wir jedes Problem lösen können, dann ist das eben unter Umständen auch schon wieder höchst problematisch, wenn wir uns total von unserem natürlichen Ich entfernen. Also es ist eine Frage, die man gar nicht abschließend beantworten kann, aber ich finde sie irgendwie spannend, weil das ist so in dieser ganzen Tech-Welt, in der wir irgendwie alle, oder auch Wissenschafts- und Tech-Welt nenne ich es jetzt mal, leben, da ist das ja immer so ein bisschen, wird das ja immer so ein bisschen suggeriert. Also so mit genügend Daten und Messbarkeiten und Verständnis lässt sich irgendwie jedes Problem lösen. Und ich frage mich manchmal, ist das wirklich so?
Also ich habe vielleicht noch ein schönes Beispiel aus der Forschung. Es ist tatsächlich so, dass Wissenschaft nie aufhören wird. Also es wird wahrscheinlich nie diesen Moment, dass man sagt, man hat alles erforscht, man weiß alles, den wird es nicht geben, weil mit jeder Frage, die man wissenschaftlich, also gerade in der Teilchenphysik beantwortet, kriegst du einen ganzen Rattenschwanz an neuen Fragen hinterher.
Ja.
Die sich eben aus der Problemlösung, aus der mittelfristigen Problemlösung sozusagen wieder ergeben und die dann wieder bearbeitet werden müssen.
Da fällt mir auch, wo du das gerade sagst, noch was ein. Das würde dich jetzt freuen, weil es ist ein Beispiel aus der Teilchenphysik tatsächlich. Ich habe nämlich auch mal ein Physikbuch halb gelesen und dann aufgegeben. Aber es ist doch so, dass doch, es gibt doch Ups und Down Quarks. Und das sind doch so ziemlich die momentan für uns kleinst erkennbaren Teilchen.
Genau.
Und ist das nicht so, dass man sich die nicht angucken kann?
Ja.
Weil wenn man sich versucht anzugucken, die Energie der einfallenden Strahlung das Teilchen schon wieder bewegt.
Ganz so würde ich es jetzt nicht formulieren wollen, aber es ist tatsächlich so, sie haben keine Ausdehnung. Also die Teilchen haben Eigenschaften, sie haben Spin, sie haben eine Ladung, aber sie haben keine Ausdehnung. Sie sind wirklich punktförmig.
Okay.
Und quantenmechanisch betrachtet wird es sowieso immer schwierig sein, ein Teilchen sowohl den Ort eines Teilchens als auch seinen Impuls festzustellen. Also diese beiden Eigenschaften wird man, weil die so klein sind, niemals gemeinsam sehen, beobachten können.
Okay. Ja, weil das hatte ich irgendwie mal im Kopf, dass es aus der Teilchenphysik irgend so ein Beispiel gibt, wo man sich praktisch irgendwas nicht angucken kann, weil in dem Moment, wo ich es mir angucke, verändere ich den Zustand wieder.
Geht in die Richtung, ja.
Okay, ja, dann habe ich das nur irgendwie mir falsch gemerkt, aber das fand ich irgendwie eine ganz schöne Vorstellung, weil also vielleicht können wir auch gar nicht alles verstehen, weil in dem Moment, wo wir Dinge verstehen, also wo ich meine eigene Psyche komplett entschlüsselt habe, funktioniert sie dann noch richtig?
Ja, vielleicht würden unsere Gehirne dann irgendwann aussteigen.
Ja, also sagen, ciao Leute, macht ihr mal, wir sind raus. Ein bisschen off-topic, aber finde ich immer eine ganz schöne Abschlussfrage für diesen Podcast. Und ich würde auch fast sagen, also es sei denn, ihr habt jetzt noch irgendwas, wo ihr sagt, das muss unbedingt noch erwähnt werden oder das haben wir vergessen. Wenn dem so ist, wäre jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt. Das scheint nicht so zu sein. Beide schütteln den Kopf. Sehr gut. Dann, vielen Dank, dass ihr da wart.
Es hat mir gerne.
Sehr viel Spaß gemacht. Wirklich
toll. Uns auch.
Ja, mir auch.
Das freut mich sehr. Ja, es war spannend, weil ich, so diese B2B-Welt, die kenne ich weder privat noch beruflich, weil wir ja dann eher im B2C-Sektor unterwegs sind. Und es ist total spannend, mal so ein bisschen da reinzuschnuppern und eben auch mal so eine, ja, das mal zu verknüpfen mit Bereichen, in denen man sonst nicht so drin ist. Also ich habe keine Berufserfahrung in einem Institut für Teilchenphysik und auch sonst nicht irgendwie in mittelständischen Unternehmen oder so. Und es ist mal spannend, so zu hören und zu lernen, worauf es dabei halt bei denselben Plattformen ankommt, die man ja eigentlich auch im Privaten nutzt. Das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Genau. Checkt die Seite vom Max-Planck-Institut für Teilchenphysik aus. Checkt das Buch von Jacqueline Althaller aus Aufbruch in die digitale Dimension. Wobei, das hast du nicht alleine geschrieben, da steht noch jemand Zweites mit drauf.
Genau, das ist so die Maike Leopold als Co-Autorin, die halt gerade für die Bereiche Blogs ihr Expertenwissen beigetragen hat.
Genau, das soll natürlich nicht unerwähnt bleiben. Und genau, guckt euch das an, ist super spannend. Ich habe das Buch hier auch liegen und weiß nicht, macht euch noch eine schöne Woche. Ich habe euch schon gesagt, wie ihr uns erreichen könnt. Netzpiloten in allen gängigen Social Media Plattformen oder Tech und Trara at netzpiloten.de. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann ist ein Abonnieren dieses Podcasts immer eine tolle Sache. Oder ihr guckt mal auf netzpiloten.de vorbei. Gibt auch viele spannende Artikel. Und dann sage ich an euch beide vielen, vielen Dank.
Gerne. Kurze Anmerkung noch, es ist das Max-Planck-Institut für Physik, auch wenn wir Teilchenphysik machen.
Okay,
nicht, dass die Leute umsonst suchen, das wäre schade.
Dankeschön, ja genau, also das Max-Planck-Institut für Physik, dabei geht es aber um Teilchenphysik. Ja, genau, vielen, vielen Dank, dass du das nochmal richtig gestellt hast. Ja, ich wünsche euch beiden auch eine schöne Woche.
Dir auch.
Wir hören hoffentlich bald nochmal voneinander.
Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ja, ja. Ich danke euch.
Schönen Tag noch.
Gleichfalls. Schönen Tag.
Tschüss. Tschüss.
Tech und Trara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.